Guten Abend und herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 65. Ja, es geht schon wieder weiter, nachdem ich erst gestern die Folge 64 Realitätssättigung, diese satte Folge publiziert habe. Nun stelle ich mir schon wieder diese Aufgabe, die verzwickten Probleme des Weltgeschehens auseinander zu wickeln und zu frickeln und an etwas zu basteln, was einem Weltbegriff näher kommt. Diese Welt, die Realität, die war da Thema in dem begleitenden Text letztes Mal. Aber kommen wir hier erstmal ganz langsam an. Ich begrüße euch, meine lieben Zuhörer, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle nach was suchen wir? Nach Hoffnung wollte ich sagen, aber eigentlich suchen wir doch eher nach so einer Führung, nach so einer Art Erklärung, so wie ich beim letzten Mal auch noch ratlos war anhand dieser neuen politischen Situation und auch jetzt noch bin und mich deshalb erstmal da an diesen zwei Texten von anderen Leuten versucht habe und die von Wladimir Seron und dem anderen Stalinisten da auf Twitter vorgelesen habe. Nun aber, wir suchen nach Führung und das ist das Gefährliche. Ja, das ist keine so gute Situation eigentlich jetzt. Aber deshalb muss ich hier weiter fortschreiten, denn es hilft ja nichts, wer ja nicht selber in der Lage ist zu denken. Für den wird halt gedacht. Da wird das halt schon erledigt von jemand anderem. Und deshalb ist es besser, sich da selbst ranzuwagen. Nun, ja, ich bin Simon hier am Mikrofon. Das wollte ich auch noch sagen, ja, ich stehe hier wieder an meinem Schreibtisch, so wie immer, oder auch gern kniend in der halb religiösen Position, wie ich damals sagte. Nun ja, jetzt müssen wir aber mal Schwung aufnehmen und was heute mein ganz klares Ziel ist, den lieben Putin einen bösen Mann sein zu lassen. Das war's, was auch Matthias Bröckers da schrieb auf seiner Seite. Sein Buch habe ich ja verlinkt. Und auf seinem Blog schrieb er, dass er jetzt in Urlaub fährt und den lieben Putin einfach einen bösen Mann sein lässt. Es gibt ja eben dieses Sprichwort, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das drückt so in etwa aus, ja, jetzt lassen wir die Welt einfach mal so, wie sie ist und Gott, ja, machen wir uns nicht mehr viel Gedanken. Das ist eben ein guter Mann, der macht da schon irgendwie über uns so. Und so auch dieses Wort von Bröckers. So ist auch meine Sehnsucht, einfach mal zu sagen, nee, diese Situation bedroht vielleicht ja auch unsere Sicherheit hier als deutsche Herde. Aber ich will mich davon nicht zu sehr verunsichern lassen und muss einfach mich daher weiter freireden. Heute war das mein Ziel, am Ende dabei anzukommen. Heute ganz klar mit diesem medizinischen, psychotherapeutischen Auftrag auch an mich selbst, dass ich mir selbst einfach da einen Ausweg finden muss aus dieser Krise, aus dieser Gefahr, die ich da letztes Mal beschrieb, dass man wieder in diese Hyperpolitisierung reingerät, wie schon im Dezember betreffs Corona, dass man da schon wieder, ja, so geht es mir eben immer nach der Veröffentlichung meiner Podcasts, dass ich dann noch nachdenke, vor allem über das, was ich geschrieben habe, deshalb dachte ich, vielleicht ist es besser, gar nicht mehr so viel zu schreiben, weil diese Sätze klingen dann immer wieder nach in meinem Kopf und gar nicht so sehr, was ich gesagt habe, weil das höre ich mir dann mal an und dann, ja, ja, ist ja gut, aber dann ist es auch langweilig. Wenn man es, so eine gute Folge wie letzte Folge, ja, die war schon recht gut, die kann man sich auch zweimal nochmal danach anhören, finde ich, selbst wenn man es schon davor kannte, ja, weil ich es ja auch eingesprochen habe, aber dann ist auch gut, ja, ist auch gut. Und dann ja, mit dem Geschriebenen, das geistert mir dann aber noch deutlich länger im Bewusstsein, im Gewissen herum. Dieses Gewissen, das so belastet ist heutzutage. Dieses Gewissen, das mich runterdrückt, mich nicht in Frieden lässt und auch heute schon wieder also zu dieser medizinischen Maßnahme greifen lässt, dass ich hier meinen Geist klären muss, meine innere Kraft befreien muss wieder, damit ich morgen also, wenn die Arbeitswoche anfängt, mich auch auf die Arbeit konzentrieren kann. Das ist ja schon ein guter Punkt. Diesen Text, den ich da drunter packte unter die letzte Folge 64, der war der, den ich an meinem ersten Arbeitstag verfasst habe. War noch nicht so viel zu tun. Da ja, konnte ich nebenbei mal schnell diesen Text verfassen. Und jetzt aber morgen dann vielleicht doch sollte ich mich auf die Arbeit konzentrieren und deshalb diese geistige Hygiene hier. Das ist also mein Ziel, sage ich ganz klar. Simon, du musst heute zumindest am Schluss bei diesem Punkt ankommen, den Putin auch mal einen bösen Mann sein zu lassen. Ja, genau. Ich schere mich nicht drum, was geht da vor in dieser Realität? Was soll das sein? Ja, es könnte sein, dass man in einen Atomkrieg gezogen wird. Die Gefahr ist immer real, nicht nur jetzt, auch davor. War schon klar, dass es die Atomwaffen gibt und dass das immer so ein bedrohlicher Unterton war. Erst vorher habe ich da auf Twitter gelesen, dass im Jahr 1962 allein irgendwie 180 oder so Atomsprengkopfexplosionen gab. Also wahrscheinlich alles Tests. Ja, von einem Atomkrieg hat man nichts gehört, aber dass die Strahlenbelastung signifikant gestiegen wäre, ja, da beziehe ich mich jetzt auf Tweets. Das ist nicht so nice, wie ich mal sagte. Nicht so professionell natürlich hier, aber andererseits ist das ja auch das Thema dieses Podcasts hier vorlesen. Heutzutage, da greift kaum noch jemand nach dem Buch, will kaum noch jemand lesen, deshalb ist es wieder diese Gutenberg-Galaxie, wie Stefan sagte, die geht zu Ende, die Galaxie, wo Bücher alles waren. Heute, ja, ist man dazu halt, ist ja auch nicht die Schuld der Leute, dass ihr Gehirn jetzt schon so zersetzt ist vom Handy, von Social Media, da ist man gar nicht mehr in der Lage. Ich selber merke es auch an mir, mein Leseverhalten, dass ich immer kreuz und quer überall lese und kein Buch mal zu Ende lese. Das merke ich ja auch. Also, aber deshalb immerhin lese ich ja noch ein bisschen, ein paar Bücher und daher berichte ich euch hier also von meinen Erlebnissen, was ich da gelesen habe und so auch von Twitter. Genau, weil das eben leichter zu konsumieren. Hier könnt ihr euch berieseln lassen und das ist ja auch nichts Schlimmes, sondern das ist halt die neue Galaxie jetzt nach Gutenberg, denke ich, die jetzt 500 Jahre gedauert hat, die Gutenberg-Parenthese, meinte Stefan, dass nur ein Einschub war und davor und danach wird es immer weitergehen mit dieser gesprochenen Kultur, mit dem Wort, das durchs Gesprochene übertragen wird. Und das Schriftliche war nur so eine Zwischenstufe. Ja, ist vielleicht ganz richtig, daher Schriftliche dient ganz gut, um dann vorgelesen zu werden und wieder in gesprochenes Wort verwandelt zu werden. Worauf ich hier also hinaus will, den Putin. Einen bösen Mann einfach mal sein zu lassen, ja? Ich will mich nicht einspannen lassen für die Propaganda meines Heimatlands, aber ja auch nicht für Putins Propaganda. Natürlich ist es mir im Magen rummut, wie ich so schön sage immer wieder, was ich da Polemisches verlautbart habe in der letzten Folge, aber gut, da habe ich ja nichts weiter gesagt, als dass ich keine Stellung beziehen wollte zu Wladimir Serrons Schlüssen da, dass Putins Invasion also gerechtfertigt sei und ich könne das einfach nicht beurteilen. Und das ist ja auch faktisch richtig. Was soll ich nicht da aus dem Fenster lehnen und so ist die Situation da in der Ostukraine. Jedenfalls ist aber auch klar, dass richtig ist, wie ich meinte, jeder Mensch sollte das Recht haben, da nicht mitzukämpfen bei diesen Kriegen, die eben in der Mehrzahl imperialistische Kriege sind, die immer wieder aufflammen an den Rändern des Weltgeschehens. Und ja, da sollte also auch ein Russe nicht gezwungen werden, sich für diesen Krieg jetzt hier verheizen zu lassen. Und da, ja, sage ich ganz klar, natürlich ist es nicht die beste Lösung, da einzumarschieren, wenn man überlegt, hätte Putin sicher auch noch andere Optionen gehabt, hätte er hier sicher friedlicher eine Lösung suchen können und agieren können. Und das ist, ja, ist natürlich auf jeden Fall nicht so schön, dass da jetzt Leute sterben, dass da jetzt Krieg ist. Ja, und es ist an vielen Orten auf der Welt Krieg. Man muss es auch nicht ganz ablehnen, pazifistisch zu sagen, gar keine Gewalt einsetzen. Ja, in manchen Fällen, wie beim Krieg gegen die Nazis, ist es eben notwendig. Da muss eben dann sich mit Gewalt die bessere Idee, der Staat, der die Vernunft vertritt, durchsetzen. So. Und ja, also auch nicht ganz zu verurteilen. Deshalb wollte ich mich da nicht bekennen. Aber klar ist schon, dass es ein recht verzweifelter Move jetzt ist, von Putin dort einzumarschieren. Und dass aber trotzdem meine Theorie, meine Psychoanalyse der russischen Strategie eigentlich trägt, glaube ich, was ich da ausgedrückt habe, dass eher um die Verausgabung geht, statt um das rationale Abwägen. Diese Sache also, dass Putin ja nicht nur durch Hass und dass er gehasst und verleumdet wird, wie ich sagte, aus dem Westen heraus. Natürlich nicht nur das, sondern dass auch seit Jahren ein Wirtschaftskrieg geführt wird, dass diese Sanktionen ja schon bestanden und dass von daher also man den Eindruck bekommen kann, egal was Putin machen würde, der Westen würde ihn sowieso immer weiter bekämpfen, immer weiter zu isolieren versuchen, da wo es geht mit dem Gas, waren wir halt noch so darauf angewiesen. Daher dieser Fokus der Amerikaner, da Nord Stream 2 lahmzulegen, um hier den Russen noch diesen letzten strategischen Hebel aus der Hand zu nehmen gegen Europa. Naja, also hier ist es nicht nur natürlich ein Hass auf der rhetorischen Ebene, sondern auch wirtschaftlich eine Sanktionspolitik, die die Leute in Russland zu spüren bekommen und wo dieses Kalkül vorherrscht. Ja, die Leute sollen das spüren und dann gegen Russland, gegen Putin rebellieren. Ein Gedanke, der ja immer wieder so Sanktionsregime hervorbringt, aber ja längst widerlegt ist und sich längst gezeigt hat bei Sanktionen gegen Iran, Venezuela und so weiter, haben die Regime nicht gestürzt. Und ja, diese Regime, diese legitimen Regierungen haben ja auch nichts Schlimmes getan, außer dass sie halt die Hegemonie des Westens in Frage stellen. Es ist also dieses Freund-Feind-Schema, dieses Gut-Böse-Schema, dieses Schema, das wir in unseren Medien vorfinden, die viel besser und strammer organisiert und eingeskriptet sind als die russischen Medien, die sich ja auch die Kreml-treue Linie verkünden, mehr oder minder, aber wo es auch kritische Nachfragen gibt, wie ich gesehen habe, bei Russia Today und so weiter, wo ich mich frage, ob es das bei uns überhaupt geben könnte. Ich glaube nicht. Ich glaube, da sind die Redakteure schon von sich aus viel mehr auf Regierungslinie, weil sie wirklich glauben und weil sie ja gute Gründe haben zu glauben, nämlich, dass sie geschmiert sind. Vielleicht nicht direkt durch Schwarzgeld, aber zumindest ja durch das normale Gehalt und die normalen Annehmlichkeiten, die Entwicklung der Produktivkräfte, die wir hier genießen können, dass wir also immer darauf verweisen können. Ja Mensch, Simon, schau doch mal, wie gut es dir hier geht. Und da wagst du noch zu kritisieren und hier an den Amis ein böses Wort auszulassen, wo die uns doch beschützen. Diese Kritik ist für die meisten hinreichend, um zu sagen, ja okay, also ich würde wirklich nicht gern auf diese materiellen Güter hier verzichten und das ist halt der Preis, den wir zahlen müssen, die Bindung außenpolitisch an die USA, dann muss es so sein und mehr kann da auch nicht nachgedacht werden. Ich denke, das ist ein sehr mächtiger Gedanke und ja, damit ist für mich so dieser Themenkomplex der Medienrealität abgehandelt. Ja, das ist schön, dass da Leute sich weiter beschäftigen damit in anderen Podcasts, aber hier wollte ich eben nur diese Verlautbarung machen, dass mich nicht interessiert, wie ich sagte, und ich selbst dem Nuklearkrieg hier noch lachend ins Auge sehe und sage, ja, aber dann soll es halt so sein, trotzdem muss ich hier weiter mir selbst die Welt erklären und kann nicht auf diese Welterklärung von dort vertrauen und glauben, dass das wären ja schon die Fakten, die wirkliche Realität. Ja. Der Mate hier stand schon das ganze Wochenende rum. Oh, total sauer geworden. Aber gut. Das ist bestimmt gut für die Verdauung. Ein paar Hefekulturen oder sowas. Ja. Diese Realität, also da dringe ich noch nicht wirklich vor zu meiner Aussage, die ich hier machen wollte. Aber was ich hier ausgedrückt habe, einen bösen Mann sein lassen. Also ja, genau. Genau. Auch Putin ist ja also sicher zu verurteilen. Und hat in den letzten Jahren, 8 Jahren, sich dazu auch beigetragen, die Krise weiter anzuheizen. Aber genau kenne ich mich eben nicht aus. Und ja, kann das hier nur sagen, dass ich also für mein Land nichts empfinde. In diesem Sinne nichts mit diesen angeblichen Werten verbinden kann, sondern es sind halt wirklich materielle Werte, ja, diese werthaltigen Produkte hier, die wir uns hier so schön leisten können. Und ja, wo das Einkommensniveau hier halt viel höher ist als in anderen Ländern. Nun aber, Putin also wird hier nicht nur verleumdet, sondern auch materiell gehasst sein Volk. Genau deshalb meine Erklärung dieser russischen Strategie, dass sie sagen, ja okay, egal was wir machen, der Westen wird immer weiter diesen Krieg, diesen Wirtschaftskrieg, Sanktionskrieg gegen uns führen. Da können wir eigentlich genauso gut auch diese Linie jetzt überschreiten und die Ukraine wirklich militärisch angreifen. Es ist traurig, dass sich die Eskalationsspirale jetzt so weit hochgeschaukelt hat, aber ja, letztlich ist es vielleicht dann so dieses Kalkül Putins zu sagen, naja, also ich weiß auch nicht, was sich daraus jetzt entwickeln wird, sagt er sich vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie meine Wirtschaft das genau schaden würde, wenn der Westen jetzt hier noch härtere Sanktionen auspackt. Aber immerhin will ich diese Spirale der Eskalation mal so weiterdrehen, weil ja, sich da zeigt, dass da eigentlich kein Zweck hat, weiter zu reden, weiter zu verhandeln, weil man hier immer weiter so unter Druck gesetzt wird, die Krise auch angeheizt wird vom Westen. Auch da ist ja klar belegt, dass da Söldnertruppen und so weiter, Yankee-Berater, wie es hieß bei Cerrone, oder Berater von den Briten vor allem, die da besonders stark vertreten sein sollen, da weiß ich jetzt alles nicht. Aber dass da jedenfalls die Regierung, das Militär aufgerüstet und ausgebildet wird vom Westen aus und man da kein Interesse hat an einer Beilegung. Dass also hier die Russen sagen, ja okay, dann können wir das auch wagen, weil der Westen hat von sich aus auch irgendwie kein Interesse hier an einer diplomatischen Lösung. Dann muss es halt jetzt so sein, dann müssen wir das in Kauf nehmen und dann vielleicht das tun, was man gedacht hatte. Das trauen sie sich aber nicht, die Russen. Und dann mal schauen, wie das dem Westen schmeckt. Und da, ja, selbst wenn man noch so ein Falke ist und daran glaubt, dass wir die Guten sind an der Seite der USA, die Freiheit vertreten, selbst dann wird einem das ja ein bisschen aufs Gemüt schlagen, zu sehen, die haben ja Atomwaffen, das ist jetzt nicht so nice, hier mit dieser Drohung zu leben. Eigentlich, ja, wäre schon nice. Man könnte irgendwie einen Weg finden, wie man mit seinen Nachbarn auskommt und sagt, wir bedrohen uns jetzt nicht gegenseitig mit dem Atomkrieg. Okay, das, glaube ich, könnte so dieses Kalkül sein. Der Westen hatte also schon mit Russland gebrochen. Zumindest war das die Botschaft, die man da rauslesen konnte aus seinem Verhalten immer wieder aus diesem Wirtschaftskrieg. Dann diese Frage der Freiheit. Die Freiheit des Denkens sehe ich halt nicht gegeben im Westen, da ist jeder so eingeskriptet. Und auch ich habe es am eigenen Leib erlebt. Als ich in Iguazu war, ja, diese Folge habe ich Iguazu Misiones genannt, obwohl das gar kein Ort ist. Ja, der wirkliche Ort heißt natürlich Puerto Iguazu. Und es ist nur so ein kleiner Ort, nicht so groß wie die Orte auf der paraguayischen und brasilianischen Seite, aber ganz schön dort, irgendwie, ja, diese Posada, dieses Hostel da mit den ganzen Pflanzen. Ja, aber da habe ich eine Folge veröffentlicht, Folge 57, und darunter irgendwas geschrieben. Aber dann habe ich diesen Twitter-Account, ab diesen Account kontaktiert, den ich da empfohlen habe, wegen den Corona-Daten und so weiter, Statistiken. Sehr guter Account, dieser Holman Collin. Den hatte ich dann verlinkt und angeschrieben, ob nicht mal meinen Podcast hören wollte. Und da ist es mir dann aber ganz mulmig geworden. Da habe ich gedacht, mein Gott, kann es wirklich sein, dass er recht hatte da mit seinen ganzen Statistiken und mit seiner Interpretation der Datenlage, dass also mit Corona gar nicht so schlimm ist, die Frage. Da, genau diese Frage ist mir da an Magen rumort. Und dann habe ich mich selber eben dahingehend überprüft, wo ich vielleicht mal Fake News verbreitet habe, weil das diese Folge ist dann Fake News Media, Folge 57, die ich veröffentlicht habe. Später habe ich dann ja noch Folge 59 dort aufgenommen, dieses Highlight Folge 59. Aber die hatte ich dann nur veröffentlicht, Nummer 57. Und dann gedacht, ja, wo habe ich das vielleicht verbreitet? Und dann ging es, ist mir eingefallen, ja, das mit der Grippe, ist Corona jetzt gleich so ist mit der Grippe, da hat der Drosten irgendwas gesagt. Und ich hatte das wohl nicht korrekt wiedergegeben. Drosten meinte, ja, so für unter 40- oder 50-Jährige, da ist die Sterblichkeit wohl vergleichbar. Nicht wirklich schlimmer mit Corona, sondern gleich wie bei der Grippe. Aber bei den Älteren da, sagte er, 20-mal so schlimm, 20-mal so tödlich, meinte Drosten irgendwie. Ja, okay, das ist nicht so wichtig, nur dass ich dann recherchiert habe und immer wieder diese Frage auftaucht, ist die Grippe und Corona vergleichbar oder nicht? Und dann eben alle Medien sagen, nein, hier der Beweis, nicht vergleichbar, ist definitiv schlimmer. Dass diese Einheitsfront, jeder ist so eingeskriptet, jeder weiß schon, ja, das ist das, gibt es das. Und ich weiß nicht, ich sage nur, wahrscheinlich gibt es dazu auch gar keine so guten Daten. Wie ist überhaupt die Sterblichkeit der Grippe und dann, ja, wie ist die Sterblichkeit von Corona? Da habe ich dann diese Studie verlinkt, vor allem Blutuntersuchung, da weiß man eben, wer hat es vielleicht schon, Zero Positivity, wer hat irgendwie schon Antikörper in seinem Blut, weil sonst ist es schwer zu schätzen. Anhand der Tests weiß man eben nicht, hat man immer diesen Test-Bias drin, dass ja nicht alle Infizierten einen wirklichen Test machen und wirklich in der Statistik erfasst sind. Also, ja. Und da wurde eben geschätzt, Sterblichkeit weiß ich nicht, bei 0,2 bis 0,5%. Aber gut, ist alles nicht so wichtig. Geht ja hier nicht um Corona, nur um diese Realität, die mir dann da so voll, so wie eine Wand auf mich zugerast ist, hatte ich das Gefühl. Da war ich dann, habe ich das also publiziert und habe ihm dann geschrieben. Und da habe ich dann gedacht, nein, es kann nicht sein, dass er da recht hat. Es muss, ich bin hier doch der Fake News Verbreiter. Ich würde es mir wünschen, habe ich gedacht, wie ich da auch gesagt habe in Folge 56. Es wäre eigentlich besser, wenn das offizielle Narrativ doch stimmen würde, wenn alles seine Richtigkeit hätte, Herrgott, und vielleicht nur an der einen oder anderen Stelle mal eine kleinere Lücke wäre in diesem Theoriegebäude, aber wenn doch alles mit Corona doch so wäre, dass es sowas unglaublich Schlimmes ist, unvergleichbar mit anderen bekannten Krankheiten. Naja, und das Gleiche, die gleiche Einheit kommt eben bei dieser Frage zum Beispiel mit Kimmich, mit der Impfung, wo ich in Folge 47, glaube ich, erwähnte. Kimmich, also sein Argument, sich nicht zu impfen, war zu sagen, ja, aber die Langzeitfolgen sind noch nicht erforscht. Und dann kommen da 1000 Artikel raus, wenn man danach sucht, Kimmich-Impfung, habe ich damals gesehen, ja, Kimmich schwurbelt, Kimmich, was sagt er da? Ganz klar, bei dieser Art Impfstoffe wurden diese Langzeitwirkungen noch nie beobachtet, Wirkungen entweder sofort oder später. Ja, aber Fakt ist eben das, was ich da zitierte von Sarah Wagenknecht. Es gab Dengue-Impfungen gegen Dengue-Fieber, also eine Südamerika-Krankheit, die dort verbreitet ist. Da hat sich herausgestellt, es gab Langzeitfolgen, spätere Folgen, die erst nach mehreren Monaten oder Jahren aufgetreten sind, genauso bei einer HIV-Impfung. Naja, das ist also so, dass es bei Impfungen Langzeitwirkung gibt. Aber das interessiert diese Journalisten dann nicht mehr, die solche Texte verfassen, sondern dann ist einfach klar, wir sind alle eingeskriptet. Wir wissen jetzt alle, also Kimmich hat hier irgendwie ganz groben Unfug erzählt. Wir müssen vor allem auch dieser Blinden, dieser Gehorsam, dieser Glaube, man ist da Teil dieser braven Herde. Oder die Demokratie fühlt sich auch so ein bisschen, die demokratische Gesellschaft fühlt sich auch so ein bisschen unter Druck gegen diese neuen aufstrebenden Mächte wie China. Und da wird gesagt, oh, die sind aber diktatorisch unterwegs. Was machen wir hier falsch? Also ich würde ja sagen, diese sozialistische Ideologie, das ist es. Auch wenn China auf den kapitalistischen Kurs eingeschwenkt ist, das ist irgendwie Erfolgsrezept. Diese Bezugnahme auf Marx und die Sowjetunion, die Revolution von Lenin und die Fortführung der Revolution von Mao. Das also, aber Soweit denken die hier in Europa schon natürlich ein niedrigeres geistiges Klima. Also soweit denkt man da nicht. Sondern es heißt Diktatur. Also was können wir machen? Wir fühlen uns irgendwie unter Druck von den Chinesen. Und deshalb wird so eine Scheindebatte aufgebaut, eine Strohmann-Debatte gegen die Fake News und gesagt, oh, unsere Demokratie ist gefährdet wegen den Leuten, die auf Telegram Fake News verbreiten, wegen diesen Trump-Wählern, die alles glauben, was Trump sagt, ja, die sind so dumm. Wir brauchen hier nochmal einen ordentlichen Faktenchecker, wie dieses Korrektiv da dann, wenn wir das nur haben und unter jedem Tweet das drunter setzen können, kriegt das ein Häkchen von Korrektiv oder nicht, oder ein Warnzeichen. Ja, wenn wir das nur hätten, dann würde unsere Demokratie wieder super funktionieren und dann würden wir uns auch gegen China durchsetzen. Es ist also dieses eingeskriptet sein, dass jeder schon das Skript gelesen hat und weiß, also es ist jetzt hier gefährlich mit den Impfungen. Ja, jeder weiß, das ist unser großes Ziel als Volk, viele zum Impfen zu bewegen. Warum? Okay. Das ist halt so ausgegeben als Ziel dann, die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Ins Krankensystem wollen wir nicht investieren, warum auch immer, dass wir da mehr Kapazitäten haben. Okay, dann muss es halt so sein, jeder soll sich das injizieren lassen, damit er dann nicht krank wird. Und dann aber gibt es da diese Querschläger, diese Schaumschläger da auf Telegram, die diese falschen Nachrichten verbreiten. Und da, wenn dann also so ein Promi wie Kimmich kommt und das auch noch aufschnappt und weiterverbreitet, dann wird es gefährlich. Dann müssen wir hier wirklich, dann muss die Demokratie wehrhaft sein. Und dann müssen alle Journalisten zusammenstehen und hier verkünden, Kimmich ist ein Schwurbler, hat sich hier gefangen nehmen lassen von diesen gefährlichen Sümpfen des Verschwörungsdenkens auf Telegram. Das ist, glaube ich, so dieses Narrativ, dieses Framing. Und das, ja klar, wenn dann 10 verschiedene Artikel, so wie ich, dann gesucht habe, eben da nur wegen dieser Sache, wegen Kimmich, dann nur mal gesucht habe und dann tauchen da 10 verschiedene Artikel auf, steht ja, Kimmich redet Blödsinn, dann ja, beeindruckt einen das natürlich schon und man sagt, so viele Leute, so viele Journalisten können auch nicht an. Das sage ich hier nur um diese grundlegende Realität, um die es da ging. Also die Realität, ja, ist nur diese Mehrheitsrealität, wo halt der Schwarm, die Meute, die Herde so hinschwimmt und hin. Naja. Ist also nicht so gut und deshalb wollte ich Stefan davon abbringen, das noch so zu akzeptieren als Realitätswährung, wie ich da schrieb. Aber das alles ist ja nicht so wichtig. Ja, diese Realität, was meine eigentliche Forderung wäre, eben da nicht mehr so viel Fernsehen zu schauen. Im Fernsehpodcast, ja, dann wäre der Name vielleicht falsch, aber Stefan sagte es auch irgendwie, dass sich der Aufwachen-Podcast leider nicht mehr irgendwie methodisch oder inhaltlich weiterentwickelt hat. Also so irgendwie nicht inhaltlich, sondern von den Methoden, von den Medien, die da gezeigt und kritisiert werden, war es zu starr. Das sagte er dann, als Thilo damals im Sommer 2020 das ausverkündete. Für den Auswahl-Podcast. Es lag nicht an ihm, dass es so starr war, sagte Stefan, sondern er schob da also Thilo, den schwarzen Peter, zu. Und diese Schuldfragen sind ja nicht so interessant. Die Schuld lassen wir die beiseite, aber konstatieren wir hier richtig, ja, dass es irgendwie ein Auslaufmodell ist, immer nur die Nachrichten zu schauen, das zu schauen, was da sowieso nur für die Älteren, für die Rentner gemacht wird. Ist ja okay, wenn die das schauen, auch meine Eltern, die ich natürlich respektiere und als Sohn den höchsten Respekt dem Alter entgegenbringe, aber eben nicht ihren politischen Ansichten, sondern zu ihrem eigenen Wohl muss ich sie ja auch bevormunden, sagen wir mal. Das ist die stalinistische Position, zu sagen, ja, das Volk ist so liebenswert, dass wir, um es zur Befreiung, zum Fortschritt zu führen, nicht auf seine Meinung so viel Wert legen dürfen, weil diese Meinung ist zum Großteil einfach dümmlich, durch diese Medienpropaganda nur induziert durch die Interessen der großen privaten Medienkonzerne und ihre Anzeigenkunden. Also aus Liebe zu diesem Volk müssen wir hier es auch bevormunden und sagen, wir wissen aber besser, was gut für dich ist. Ja, ja, ich weiß, du protestierst dagegen, aber wir legen hier ordentlich objektive Kriterien zum Maßstab, wie wir hier zum Fortschritt kommen, nach der Revolution dann, dass wir also diesen sozialen Fortschritt und den Aufbau eines gesitteten Zusammenlebens zur Grundlage machen unserer Politik und nicht mehr dieses Votum der Mehrheit. Aber genau, das also nur dazu. Jetzt aber wollte ich meinen Text vorlesen, den ich dann da zum Schluss noch angefügt habe. Diesen Text, also den ich in dieser unglaublichen Nervosität des ersten Arbeitstags verfasste letzte Woche. Ja, man weiß es ja, wie es ist mit der Arbeit. Diese toxische Arbeit, sagte ich schon mal. Diese Lohnarbeit in dieser Marktwirtschaft, wie es bei Paul Steinhardt heißt. Da habe ich auch gerade sein Buch angefangen. Was ist eine Marktwirtschaft? Aber eben auch nur angefangen. Ich bin eben auch schon so zersetzt. Aber das ist sehr interessant, wenn auch sehr konzeptuell, begrifflich aufgeladen. Oder ja, wie auch immer. Jetzt aber, diese Marktwirtschaft verursacht diese toxische Lohnarbeit, da sie uns zwingt, unseren Marktwert zu verkaufen, den wir da an Arbeitskraft zu bieten haben. Diese unhaltbare, unrechtmäßige Situation, die dem Menschen ein nicht menschenwürdiges Leben aufzwingt, müssen wir natürlich stürzen. Notfalls auch mit Gewalt. Ja, da wird man auch Gewalt zu Hilfe nehmen müssen. Aber das, ich will ja hier nicht, beziehungsweise doch meine Wut rauslassen auf dieses Land und seine herrschenden Politiker, die sich hier gerieren oder wie auch immer, so wie Robert Habeck, den ich da besonders auf dem Kieker habe, wenn ich da mir anhöre, was er da sagt. Aber egal. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Habeck bringt mich zur Weißglut, aber egal. Habeck schon damals im Aufwachen-Podcast, als mich aufkriegte, seine Philosophie, aber egal. Er hat vom Grasrauchen abgeraten, ja, sagte für die Legalisierung, aber ein Tipp an die Hörer, bitte macht's doch nicht. Ja, was ist das für eine weichliche Position? Ja, dann soll er doch sagen, lieber verbieten, lieber behalten wir hier noch die Prohibition bei. Aber so eine eiernde Position da, also das ist ja wirklich, weil er von Thilo noch daran erinnert wurde, was die Position zur Legalisierung seiner eigenen Partei ist. Und nun ja, kommen wir hier aber wieder zu diesem Text, genau. Und ich wollte hier nur die Vorgeschichte erklären. Natürlich, diese toxische Arbeit, die verursacht einem so ein Magenkrummeln, wie mir jetzt auch schon wieder, vielleicht vom Mate, aber vielleicht auch von diesem Gefühl, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Heute ist Sonntag, der 6.3., vielleicht ganz gut, das Datum zu nennen, möglicher aktueller Ereignisse. Diesen Text habe ich bei der Arbeit geschrieben. Dieses Magenkrummeln wegen dieser Situation, dass man sich da also auf dem Lohnarbeitsmarkt verkaufen muss, wie eine Ware anbieten muss und da angegafft wird vom Unternehmer, der hier einem auch noch ins Maul und in den Hintern schauen würde am liebsten, um zu sehen, was sich da rausholen lässt aus dieser menschlichen Ressource. So ist also die Situation. Deshalb ist es eine toxische Arbeit, vor der ich auch schon wieder Angst habe. Ich muss hier ganz klar bekennen. Ja, so ein bisschen zitter ich schon. Aber naja. Jetzt aber daher auch, ja, wegen dieser Nervosität also, ist dieser Text auch etwas zittrig. An manchen Stellen wurde es dann ein bisschen explizit. Oder wie auch immer. Ich glaube, ich lese hier einfach mal los und kann dann ja immer wieder kommentieren. Dieser Text trägt die Überschrift Gut gepampert. Pampers ist also eine Windelmarke für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen. Ist eine sehr empfehlenswerte Marke, ich glaube. Auf so einer Reise lernt man, dass vieles doch nochmal deutlich einfacher ist, als man sich aus Europa heraus vorstellen kann. Diesem warmen, behüteten Nest. Ja, doch deutlich einfacher. Man kann die menschliche Auffassungsgabe, Konzeptionskraft und die sozialen Zusammenhänge, die uns umgeben und sich aus der Begrenzung der Ersteren automatisch so ergeben, gar nicht zu simpel und faul konzipieren. Denkt man nicht zu sehr nach über das, was in Klammern hier steht. Das ist diese Frage des Materialismus. Der Überbau ergibt sich aus dem Unterbau, heißt es. Aber hier wäre es eher andersrum. Egal, was ich hier jetzt gemeint habe. Jedenfalls sind unsere Auffassungskraft extrem begrenzt. Und wir sind auch nur dazu in der Lage, soziale Systeme, Gesellschaften zu bauen, die auch ganz schön simpel und träge funktionieren. Weiter. Die Wirtschaft in Argentinien läuft immer noch nicht besser, weil wir so ganz zufrieden sind mit einer Handvoll Regeln, die zwar nicht hinhauen, aber für die Spitzenbewohner der Welt doch noch ein Leben einigermaßen frei von Zumutungen der unvorhersehbaren Weltläufte bietet. Ein schönes Wort, Weltläufte, wird mir hier angezeigt als Fehler, als nicht existierendes Wort. Zeitenläufte heißt es. Und Weltläufe. Aber ich mag dieses Wort so, Weltläufte. Nun kommen wir hier also zu dieser Konversation, die ich da mit meinem Mitbewohner Araya hatte. Er ist vielleicht schon sogar so bei dieser 2015er Flüchtlingswelle gekommen nach Deutschland, weiß ich gar nicht mehr. Er sagte irgendwas so 2015 oder 16. Deshalb also natürlich auch diese Dankbarkeit gegen Merkel ist ja verständlich. Nun aber, diese Unterhaltung. Araya, bist du gegen Merkel? Dann bist du Rassist. Ich glaube, Merkel will viele Ausländer. Deutschland ist eins von den besten Ländern in Europa. Wenn es gut läuft mit der Wirtschaft, was gibt es dann zu meckern? Es kann nur so sein. Jeder schaut nach sich und wo es besser läuft, da handelt die Politik besser. Jeder fuckt den anderen ab. Ja und, wenn es am Ende für die eigene Bevölkerung gut läuft, zumindest noch besser als im Rest der Welt oder des Kontinents, dann passt doch alles. Ja, das hat er jetzt nicht so wörtlich gesagt, da habe ich nur seine Position so ein bisschen ausgeführt. Aber das ist sehr schön und ich hatte ja das hier ausgedrückt, dass er sich leider schon zu gut integriert hat, Herr Gott, ja, da heißt es immer diese Integration, aber seien wir doch ehrlich, die meisten passen sich zu gut an und sind jetzt schon zu deutsch, dass sie diese Grundlagen der deutschen Politik schon so geschluckt haben und daher gar nicht mehr revolutionär denken können wahrscheinlich. Aber gut, das ist also so schön, dass jeder den anderen abfuckt. Jeder sucht nur seinen Vorteil und das soll irgendwie die Grundlage der Welt sein. Und dann wundert man sich aber, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und man sagt, also wer konnte damit rechnen? Also das geht jetzt echt zu weit. Frieden ist doch unser Grundprinzip. Ja, aber dass wir in Europa, also auch die anderen Leute und Länder extrem ausbeuten, extrem auszehren, vor allem wir Deutschen eben, zusammen in einem Boot mit den Holländern, den Österreichern, den strammen Knaben aus dem Norden, dass wir die im Süden also extrem unterdrücken. Das fällt dann unter den Tisch, weil es ist doch ganz logisch, dass jeder nur nach sich schaut erstmal und wenn die Südländer halt nicht so klug sind im Verträge lesen oder so, wenn sie da was unterschreiben jetzt mit dem Euro, mit der Euro-Einführung, mit den EU-Verträgen, haben sie etwas unterschrieben, was dann am Ende doch nicht so zu ihren Gunsten war. Ja gut, das ist dann nochmal weiter im Text. Passt doch alles. Geld regiert die Welt, ja, aber auch Trägheit regiert die Welt. Über legitime klassenkämpferische Erkenntnisse bis hin zum Defätismus und zur Kollaboration und Zufriedenheit mit diesem Status quo vorbehaltlich einer Erbschaftssteuer sind es nur wenige Schritte. Ja, okay. Das ist also dieser Punkt. Viele Linke, Linksradikale verwandeln sich dann in Linksliberale und stützen dieses System, sind ganz zufrieden mit dem Status quo und sagen dann nur noch, okay, Erbschaftssteuer wäre schon ganz nett, aber ansonsten passt es doch soweit. Denn die materielle Basis zeigt es doch an. Wir haben es hier so gut, also muss es auch irgendwie gut sein, was wir hier für ein politisches System haben. Aber weiter jetzt. Defätismus übrigens, da möchte ich das natürlich zurücknehmen, was ich sagte, dass ich nicht an eine Revolution in Deutschland glaube. Dann wäre es ja ganz sinnlos, auch hier zu leben, denn man muss daran glauben und daran weiterarbeiten. Daher also auch meine Arbeit hier im Podcast, aber auch sonst, ja, muss man diese Hoffnung weiter erhalten. Sonst, was hätte das Leben sonst noch für einen Sinn? Daher also ganz klar, auch in Deutschland muss die Revolution möglich sein, da müssen wir uns eben nur genau überlegen. Also, was wir hier für Vorbedingungen vorfinden. Nun, weiter im Text. Ah ja, das ist jetzt dieser etwas merkwürdige Teil. Man kann sich dem nicht entziehen. Also, die materielle Basis zeigt ja scheinbar unumstößlich an, dass wir auf der richtigen Seite der Moral stehen. Eben, man kann sich dem nicht entziehen, nicht leugnen, dass wir Technik und Nahrung und Schutz brauchen. Ja, ganz schön simpel. Ebenso simpel verhält es sich mit dem Phallus, der so imposant dasteht und die rohe Kraft des Kapitals symbolisiert. Der Lendenschutz der parlamentarischen Demokratie verdeckt seine brachiale Allmacht und Gewalt. Genau, dieser Satz hat mir also vor allem im Kopf rumort. Was genau habe ich mir dabei gedacht? Nun ja, sagen wir einfach so dieses Simple, was ich da zum Ausdruck brachte. Die Betriebsanleitung der Welt ist doch recht simpel, wie das funktioniert mit dem Kapital, und solche Länder wie Argentinien bleiben halt zurück. Da haut es immer noch nicht hin. Okay, Wirtschaftskrise seit mehreren Jahren, dann kommt die Pandemie um drauf. Es haut nicht so richtig hin. Ja, aber okay. Halten wir weiter daran fest. Denn wir im Norden profitieren ja ganz gut und verkaufen dann diese Propaganda in den Süden, dass diese liberale Demokratie ganz gut sei mit diesen liberalen Marktrezepten auf der wirtschaftspolitischen Basis. Aber dieses Simple symbolisiert sich hier also im Phallus. Sagen wir, das ist auch so etwas ganz Klares, Simples, wo es diesen Text zum Krieg gab, der wohl nicht so ergiebig war von der Taz, aber brachte ja doch diesen Grundgedanken zum Ausdruck, dass Krieg etwas Männliches ist, dass wir hier im Bereich der Aggression sind, eine Eigenschaft, die eher mit dem Maskulinen assoziiert wird. Und Panzer natürlich auch so eine gewisse visuelle Annäherung an den Phallus darstellen. Nun, diese Kanonenrohre, diese Artilleriegeschosse und so weiter. Hier ist also mein Punkt, dass die rohe Kraft des Kapitals im Zentrum steht und es nur darum geht, unser Denken so davon gebannt ist. Und wir sagen, ja, also wir sind hier so reich, es muss richtig sein, was hier abläuft. So irgendwie ist dieser Gedanke und natürlich der Lendenschutz oder das Lendentuch, das ich in Folge 63 nannte, ist eben diese parlamentarische Demokratie, dass immer mal wieder abgestimmt wird, aber ist sowieso egal, weil die Leute ja vorher indoktriniert werden durch diese Medien, Fake News Medien. Okay, das ist dann so ein Lendenschutz, der verdeckt die brachiale Existenz, die brachiale Natur dieses Organs. Ja, ich glaube, so irgendwie. Aber weiter im Text. Ein Zitat von Jorge Luis Borges, dem argentinischen Schriftsteller. In der Niederlage liegt eine Würde, die dem Sieg fremd ist. Deshalb bin ich ja auch Leverkusen-Fan, kann ich hier ganz klar bekennen. Vizekusen war schon immer mein Fall, auch als Kommunist, obwohl es natürlich von Bayer der Werksverein ist oder ja, Bayer da irgendwie den Verein komplett hält. Aber egal, das ist ja sowieso so, dass alle Fußballclubs so kommerzialisiert sind. Da aber diese Eigenschaft einfach von Leverkusen immer Zweiter zu werden, wie damals in diesem Jahr 2000 oder so, als man dreimal Zweiter wurde in der Champions League, DFB-Pokal und Liga. Und seitdem nie mehr so nah rangekommen an einen Titel. Aber schon mal DFB-Pokalsieger, wenn ich mich nicht irre, irgendwann in den 90ern. Naja, ich bin nicht mehr so fußballbegeistert, aber auf jeden Fall ist das noch mein Verein und vor allem wegen dieser Eigenschaft. Also, dass sich in der Niederlage etwas zeigt, was dem Sieg fremd ist, da ist nur so der Glanz, die Glorie und die Ekstase. Aber in der Niederlage gibt es eine wirkliche Würde. Da kommt man zu sich. Dieser Schmerz, der wirft einen auf sich selbst zurück. Und dieses Zurückgeworfensein ist das zutiefst Menschliche, dass der Mensch immer erstmal in dieser Lage ist, sich mit diesem Urschmerz auseinanderzusetzen, des Verlusts und des Gedankens, dass alles hätte besser laufen können, wenn man sich nur richtig angestrengt hätte oder der Zufall hat das Tor vernagelt und ach, das ist, glaube ich, diese grundmenschliche Erfahrung. Das jetzt aber hier auf die Weltlage bezogen, natürlich in Südamerika ist also diese Niederlage auf der wirtschaftlichen Ebene, die Spaltung der Gesellschaft natürlich noch deutlich größer, vor allem in Brasilien, aber auch in Argentinien, auch in Chile und diesen Ländern ist die Gesellschaft also anhand der ökonomischen Einkommensunterschiede extrem gespalten. Es gibt natürlich auch extrem Reiche, aber nicht so viel wie hier. Und trotzdem also diese Würde, die dort liegt. Weiter im Text. So zeigt uns der materielle Reichtum in Europa nicht etwa die moralische Überlegenheit an. Trotz all der hohen Ziffern könnte es sein, dass wir moralisch-politisch noch sehr weit unten, abgeschlagen, am Rand, am Abgrund der Menschheit stehen. Ja. Ach, Europa. Ich glaube, dein Hauptproblem ist diese Angst, die einen zersetzt. Die Angst vor dem Ruin, vor dem Nichts zu stehen, die einen von innen zerfrisst und jeden noch so schönen Tag vergällt. Ja. Das ist nur sehr schön. Da war ich mal in Italien bei einem Mann, der nannte sich Anarchist, hat er mir dann nur enthüllt, am letzten Abend, wo ich dort war. Und er sagte also, warum sind die Leute so deprimiert? Es gibt doch die Sonne scheint und es gibt keinen Grund, warum so viele Leute so mies drauf sind und so deprimiert schauen. Deshalb ist er Anarchist, weil er glaubt, alles Schlechte kommt hier von der Gesellschaft, von diesen Normen. Und da hat er ja auch schon was Richtiges erkannt, nur eben leider müssen wir, um das zu überwinden, eben schon auch Strukturen aufwenden. Das, was die Anarchisten nicht so einsehen wollen. Ich glaube, alles würde sich automatisch spontan so organisieren. Okay, aber da kommen wir nicht zur Revolution. Das können wir leider nicht so durchziehen. Aber ganz richtig, was er meinte, ja, eigentlich scheint doch die Sonne, eigentlich kann man den schönen Tag genießen. Aber warum? Es ist immer wieder diese Angst vor dem Nichts, diese großen Berge an angehäuften Gütern, monetären und elektronischen Produkten. Diese Güter belasten uns also und induzieren diese Angst, dass alles weg sein könnte und wir gar nicht mehr auskommen könnten ohne diese Gesellschaft und ihre Technik. Gut, dann geht es um die zwei Gleise, die ich erwähnt hatte. Stefan sagt also hier in dieser Fernsehpodcast-Folge, die zwei Gleise laufen ganz überraschend doch wieder enger zusammen. Bisher konnte man so zweigleisig fahren. Hier ist ja alles nur eine Medienrealität und nicht die Wirklichkeit. Ach, das betrifft mich alles gar nicht. Ja, Stefan. Nur, dass durch Corona auch schon die Gleise zusammengefügt wurden. Die Medienrealität bestimmte plötzlich über unser aller Leben und prominenzsüchtige Virologen schwangen sich zu Richtern und Priestern auf, die uns verbindliche Empfehlungen zum richtigen Umgang mit unserem Körper und unserer persönlichen Freiheit gaben. Selbst wenn die Begründungen zum Ausnahmezustand stets aus einer anderen Realität stammten, die mit der normal nachvollziehbaren, uns umgebenden Wirklichkeit der Gefahren durch Atemwegsinfekte nichts zu tun hatte, waren die Auswirkungen dieses Virusdiskurses real und schufen nie zuvor dagewesene rechtliche Ausnahmesituationen und soziale Stilllegungen vieler Aktivitäten und Bereiche. Genau. Stilllegung, also, ja, ist alles ganz gleich. Ich muss hier nur weiter meinen Corona-Frust rauslassen. Aber egal, was ich hier noch in Klammern geschrieben habe, diese alternative Realität der Virologen wurde also von den Linken aus Gründen der intellektuellen Ermattung durch die zehrenden Frontenbildungen der polemischen letzten Jahre betreffs Trump, EU, Klima etc. dankend als bare Münze der Realitätszentralbank angenommen. Genau, die Linken haben das einfach so akzeptiert als bare Münze, der Großteil zumindest. Und ja, es ist diese Realitätszentralbank. Das sind diese Fakten und die können wir anscheinend gegen Trump und diese Klimawandelleugner in Stellung bringen. Ja, der Klimawandel ist ja auch wichtig, wie ich meinte, nur eben nicht das wichtigste Thema, sondern diese soziale Revolution erstmal, dass wir hier einen Weg aus der Armut finden für viele Leute und einen Weg zu einem gesitterten Zusammenleben, dass wir auch mit unserer Arbeit wieder zufriedener sein können und nicht dieses toxische Gefühl haben, wie ich jetzt. Aber also diese Realitätszentralbank, ja, die wird da also imitiert. Diese Münze wird imitiert aus den Redaktionsstuben und die müssen wir weiter desavouieren, entwerten und sagen, das ist ja komplettes Falschgeld, was von dort imitiert wird und das können wir nicht mehr länger akzeptieren. Gut. Aber jetzt kommt der entscheidende Teil. Jetzt bitte genau aufpassen, ja? Und vor allem das, was ich über No Agenda sage. Ah, geht noch deutlich weiter hier. Mein Gott. Es musste so sein. Es war mein Gefühl in 2019, als ich von meinen Reisen nach Griechenland, Italien und Südamerika zurückkehrte. Wie kann es sein, dass der einzelne liberale Hengst sich weiter durchsetzen darf und so viel und so weit fliegen kann, wie er will? Es darf nicht mehr sein, dass alles so offen ist und Geld die einzige Grenze ist, die unseren Träumen eine Mauer entgegensetzt. Mit genug Geld kannst du alles tun, dich von überall abkoppeln, jedes Problem delegieren, sogar den Klimawandel, selbst wenn es ganz schlimm kommt. Das war intolerabel. Also das im Kontrast, diese Realität im Kontrast mit dem hysterischen Klimadiskurs, mit der, ja, wie es hieß, wir müssen alles umstellen. Dieser Diskurs, der dann nur von den großen Konzernen genutzt wird, wie die Autokonzerne, die dann sagen, ja, wir stellen alles um, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Aber wie das genau gehen soll, wissen sie ja selber nicht und müsste die Politik mal genaue Pläne vorlegen, aber macht sie auch nicht. Aber diese Konzerne zumindest, die haben jetzt ein grünes Image, ja, ist doch schön. Das ist halt dann leider das Resultat einer solch seichten Mediendiskussion. Daher also der Sozialismus, wo die Medien auch mal mehr reguliert werden und nicht mehr diese Pressefreiheit herrscht, die nur die Freiheit ist, mit der Verblödung der Leute noch Geld zu verdienen, wie Marlon Grund schreibt. Also, dass die, ja, Verblödung ist nicht von der Hand zu weisen. Und daraus auch noch einen monetären Gewinn zu schlagen, also eigentlich das verabscheuenswerteste Geschäftsmodell, was überhaupt denkbar ist. Nun, also aus dieser Dissonanz hier, ja. Der einzelne liberale Hengst, ja, wenn er Geld hat, kann er überall hinfliegen. Aber wie kann das sein? Der Klimawandel, wir müssen hier was tun. Das war intolerabel, daher die große Menschheitsaufgabe Corona. Es muss zumindest sichtbar werden, dass jetzt alle betroffen und eingeschränkt sind. Daher waren Masken so wichtig, bar jeglichem wissenschaftlichen Nachweis ihres Nutzens. Risikogruppen wurden leider buchstäblich geopfert. Für ihren Schutz war keine mentale Aufmerksamkeitskapazität mehr da bei einer Politik, die ständig neue Regeln, Leitlinien und Metriken verkünden musste, die für alle und auf Dauer gelten sollten. Genau, also nicht nur für die Risikogruppen, für die es 20 oder 30 oder 50 Mal gefährlicher ist, an Corona zu erkranken als für mich jetzt. Aber nein, für uns alle musste es gelten mit der Maskenpflicht, mit 3G, mit Kontaktbeschränkungen und so weiter. Und da bleiben die eben auf der Strecke, die Risikogruppen. Und das finde ich nicht okay, ne? Dann weiter. Das ist schade, aber erklärbar. Die Seuche in uns war schon längst da. Es gibt Menschheitsprobleme, die uns wirklich alle betreffen. Ja, so ist es unbestritten, auch mit dem Klima. Nur ist es nicht das Wichtigste. Okay. Die Seuche also war schon da. Das ist dieses geistige Setting in 2019, das ich beschrieb. Sichtbar ist dieses marktwirtschaftliche System, welches das Geldeigentum garantiert, einfach darauf ausgelegt zu bestehen. John C. Dvorak wird immer in der rationaleren Position als Adam Curry sein, wenn jener behauptet, der Great Reset sei durch die SWIFT-Sanktionen geplant und die Eliten wollten das Währungssystem zum Digital Renminbi, die chinesische Währung, switchen. Woraufhin John lapidar kontert, es kämen immer eine Menge Leute mit großen Ideen um die Ecke, die alles ändern würden. Aber dann landen sie doch tot in einer Zelle und haben sich scheinbar umgebracht. Gut, das mit der Zelle, ja, verweist auf Epstein, das macht jetzt nicht so viel Sinn, was John da sagte, weil Epstein jetzt ja irgendwie aber kein Revolutionär war oder so, aber was er meint, ist ja ganz richtig. Viele Leute, ja, haben eher große Ideen oder wie Klaus Schwab, der sein Buch da geschrieben hat vom Great Reset. Aber am Ende bleibt doch alles beim Alten. Dieses marktwirtschaftliche System bleibt genauso bestehen. Das Geld, das wir haben, bleibt genauso auf unserem Konto. Und Adam, ja, sucht halt die Verschwörung und sagt, okay, SWIFT-Sanktionen sind geplant, um dann irgendwie vielleicht so, ja, eine Situation entstehen zu lassen, wo die Russen dann SWIFT einfach umgehen durch Kryptowährungen und dann wird gesagt, oh, schau mal, wir können ja nicht mehr auf Kryptowährungen verzichten, jetzt müssen wir das Finanzsystem komplett umstellen, weil, ja, hat irgendwie keinen Sinn mehr so mit den herkömmlichen Transaktionen. Das finde ich gar nicht so eine schlechte Verschwörungstheorie von Adam, aber wichtig ist eben zu sehen, ja, selbst wenn, klar könnte man alles auf Kryptowährungen umstellen, aber selbst wenn, würde das ja nichts wirklich ändern, die Vermögen sind, bleiben es auch und würden ihr Fiat-Geldkapital einfach da umgeschrieben bekommen in Kryptowährung. Würde ja nichts grundlegend ändern. Dieses System ist sehr stark und sehr träge eben. Und das versteht John eben. Der sagt, es bleibt doch alles beim Alten. Und Adam versteht es nicht so richtig und sagt aber, nee, die Verschwörung muss irgendwo sein. Okay, weiter im Text. Es bleibt alles beim Alten. Korrekt. JCD beobachtet das sehr klug. Und die Kräfte, die das genauso wollen, sind stark. Sie schließen sowohl JCD als auch Adam qua ihrer Eigenschaft als schon recht wohlhabende und besitzende Bürger der Kapitalokratie ein. Beide einzige Sorge ist, ihr Kapital zu erhalten. Und nicht mal für den Kampf gegen die Corona-Diktatur würden sie sich so weit vorwagen wie die Kanadier und demonstrieren gehen, sondern diese ängstlichen Amerikaner bleiben fein zu Hause und lassen ihre Wut nur im Podcast raus. Amerikanischer und deutscher Charakter sind sich vielleicht recht ähnlich, abzüglich der historischen Differenzen, der deutschen Gewissensbisse. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, auch wenn im Nordgender-Podcast natürlich diese Corona-Ausnahmesituation immer wieder kritisiert wurde, waren sie doch nicht bereit, auch mal auf eine Demo zu gehen wie die Kanadier und haben da nur immer gesagt, oh je, ich glaube, das endet noch böse, die werden doch die Polizei einsetzen. Ja, ich weiß nicht, was da jetzt der letzte Stand ist, aber dieses Martial Law wurde wieder beendet von Trudeau. Konnte er dann doch nicht durchsetzen. Diesen Ausnahmezustand, diese völlige Willkürherrschaft, der Einfrieren von Bankvermögen, das muss er dann doch zurücknehmen. Also so schlimm wird es nicht, wenn einfach eine kritische Masse erreicht ist, dann kann man es auch nicht mehr so niederprügeln, aber trotzdem sind diese beiden so ängstlich und bleiben lieber daheim und sagen, oh je, ich traue mich nicht einmal demonstrieren zu gehen. Aber auch in Amerika gab es jetzt eine Trucker-Kolonne, habe ich gesehen. Auch das ist ja immerhin was. Immerhin die Trucker, die sind noch draußen, die sind noch in der wirklichen Welt unterwegs und nicht wie diese Podcaster. Aber ja, trotzdem ist es ja gut, was sie da für eine Arbeit machen. Immerhin bei diesem Corona-Thema und bei anderen Themen auch immerhin. Von mir geschätzt und bewundert. Im Gegensatz zu manch deutschen Podcasts, die eben nicht diese kontinuierliche Qualität liefern, sondern vor Jahren, ja, da war der Aufwand-Podcast hier auf einer Linie oder sogar noch besser als Nordgender. Aber ja. Weiter im Text. Nur Adam wird es ein bisschen langweilig und er sucht die Verschwörung. Das ändert nichts an Johns korrekter Einsicht. Die wahre Verschwörung ist subtil, intrinsisch, selbstinduziert. Die Verschwörung der Idioten. Dieses System ist stabil. Die Kräfte, die es stützen, sind mächtig und beruhen auf allerlei ökonomischen, propagandistischen, militärischen Instrumenten und Machtapparaten. Das ist eine Tatsache und gleichzeitig ein Problem, denn diese Einsicht ist für uns alle offensichtlich und wir müssen uns eingestehen, dass sich im Großen und Ganzen nichts ändert, noch je ändern wird, unter diesen Bedingungen. Dieses heimliche Wissen, dass sowieso alles beim Alten bleibt, dazu das unheimliche Gewissen, das uns sagt, leider sterben aber an diesem Status quo Jahr für Jahr zu viele Menschen in Kriegen, Wirtschaftskriegen und durch die merkwürdigen, undurchsichtigen Effekte des Kapitalflows, der bittere und tödliche Auswirkungen hat in kapitalfernen Ländern, liefern zusammen den Nährboden für die Etablierung einer auf ausnahmegefühligen Diskursmodi basierten Politik der sorgsamen Eingleisung. Jetzt wird jeder gezwungen, sich sichtbar den Zeitläuften unterzuordnen. Du trägst Maske, also gibt es etwas, was uns alle betrifft, ganz neu ist und sich definitiv von der bisherigen Art zu leben unterscheidet. So wie bisher ging es nicht mehr weiter. Ganz anders darf es aber auch nicht werden. Also muss einfach ein sichtbares Zeichen der Andersartigkeit dieser Epoche her und schon kann alles im hypernormalisierten Flow weitergehen. Ja, einfach dieses Zeichen Maske auf. Jetzt sehen wir ja da draußen, da ist wirklich eine ganz andere Welt als früher. Kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass sich Leute getroffen haben ohne Maske. Gut, in anderen Ländern geht es jetzt schon wieder, aber nur hier in Deutschland ist dieses Virus immer noch so gefährlich. In den Grenzen dieser Nation, da wütet das und ist unglaublich, so unglaublich exponentiell gefährlich, wie es in den Nachbarländern eben nicht mehr ist. Aber okay, ich muss hier natürlich gestehen, diesen Satz habe ich jetzt nicht in diesem nervösen Zustand geschrieben bei der Arbeit, sondern dann später, wo ich etwas ausgeglichener war. Und das ist ja extrem wichtig, nämlich dieses heimliche Wissen und das unheimliche Wissen, was da zusammenkommt. Das heimliche Wissen, was John also korrekt ausdrückt, ja, bleibt doch sowieso alles beim Alten. Also Adam sollte sich da mal nicht so reinsteigern, immer wieder die Verschwörung suchen. Der Great Reset, das Finanzsystem soll resettet werden, danach der Klimawandel getackelt und irgendwie noch, ja, 5 Punkte gab es da auf dieser Agenda von Klaus Schwab. Aber egal. Also das heimliche Wissen, einerseits dieses JCD-Wissen, andererseits das unheimliche Gewissen, das uns sagt, ja okay, aber irgendwas stimmt da nicht mit diesem Wirtschaftssystem. Warum benachteiligt das einige so strukturell und so? Ganze Länder sind da abgeschrieben. Also ich weiß nicht, irgendwas läuft da nicht so nice. Dass dieses Unheimliche, was wir alle nicht durchschauen, aber sagen, das... Irgendwas ist ja aus den Gleisen geraten. Also brauchen wir hier eine Lösung. Wir dürfen natürlich nicht alles ändern wie in China, eine ordentliche sozialistische Revolution. Nein, sowas darf natürlich nicht gehen. Dieses System ist träge und stabil, genau. Aber es darf also nicht ganz anders werden, aber es darf auch nicht gleich bleiben. Also deshalb braucht es hier so etwas Ausnahmegefügiges. Und das, ja, mit Corona, aber vielleicht jetzt auch wieder mit dem Krieg. Auch das vielleicht wieder... Wenn wir, die NATO und sein Vasall Deutschland, da noch weiter reingezogen werden. Ja, wie Adam sagte, er glaubt, wir gehen wieder in solche Lockdown-Situationen zurück, dass der Krieg doch noch ganz schlimm wird. Und ja, könnte schon sein, dass wir hier atomare Drohungen hin und her schleudern und dann sagen, jetzt müssen alle Leute in den Bunker oder so. Ich weiß nicht, kann mir alles vorstellen, ist alles möglich, aber ist einfach wichtig, sich davon zu distanzieren und zu sagen, interessiert mich nicht, ich stehe hier nicht auf der Seite meiner Nation, sondern auf der Seite der Revolution und derjenigen Länder, die vertreten. Nicht Russland natürlich, aber China, Kuba, immerhin Bolivien, auch dort ein gutes sozialistisches Regime, wie man hört, oder Venezuela. Aber egal, nun... ja, also so geht es nicht, aber anders auch nicht. Der sorgsamen Eingleisung. Das ist es halt, dass leider diese Risikogruppen geopfert wurden, aber es musste so sein, weil es musste halt sichtbar sein, dass wir alle betroffen sind und dass jetzt alle Maske tragen und sich alle ganz anders verhalten. Es wäre so einfach gewesen, einfach im Altenheim ein bisschen mehr zu zahlen, einfach ein bisschen mehr das Personal aufzustocken und da wirklich hochwertige Tests, PCR-Tests täglich zu verwenden, um Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. Oder ja, wie gesagt, diese Beatmungsgeräte, die in anderen Ländern wie Peru extrem gefehlt haben, dass man die da hinschickt und sagt, okay, dann verhindern wir immerhin da Todesfälle hier. kann man es vielleicht nicht verhindern, das Virus breitet sich aus, aber immerhin, wenn jemand krank ist, sollte er diese Möglichkeit haben, beatmet zu werden, weil das so viel bringt. Oder ja, bei Corona eben so wahrscheinlich ist, dass man da wahrscheinlicher ist als bei anderen Krankheiten, dass man da eine Beatmung braucht. Aber das alles musste dem untergeordnet werden, dass wir uns hier den Zeit läuften, wie hier steht, schlicht unterordnen. Aber okay. Aber ja, ich muss ja doch noch weiterlesen. Es ist wirklich gut, dieser Text, wenn man sich nicht selber loben sollte. Diesen Teil also habe ich dann schon später verfasst, in einer gesetzteren Stimmung. Wir vertrauen unseren Politikern und wollen doch ganz einfach, dass sie tun, was uns nützt. Was das ist? Na, die Kopplung an die USA beibehalten und deren Außenpolitik gegen unsere eigenen Interessen verteidigen und durchzusetzen helfen. Denn so fühlen wir uns gut gepampert an der Seite der stärksten Militärmacht der Welt, die schon jeden bösen Räuber und Eindringling, der uns auf die Pelle rücken will, kräftig vermöbeln würde. Das ist das armselige, von der blanken Existenzangst genährte deutsche Kalkül. Wir stehen zwar schon an der Spitze der Weltgesellschaft und sind so reich, wirtschaftlich und militärisch geschützt wie kaum ein anderes Land, aber eine gewisse Restangst bleibt doch immer. Könnte dieser zwielichtige russische Präsident nicht doch Böses gegen uns im Schilde führen? Im Zweifel ja. Und dann werfen wir uns eben in die Arme der Amerikaner, auch wenn wir deren Bösartigkeit in außenpolitischen Dingen eigentlich recht gut dokumentiert und verstanden haben. Hier hilft nur noch Verdrängung und Verleugnung. Immer wieder findet der Imperialismus Mittel und Wege, sich dümmliche Unterstützer in den Redaktionsstuben und vor den Podcast-Mikrofonen zu organisieren. Sogar ohne, dass er sie noch gesondert auszahlen müsste, einfach durch den sozialen Anpassungsdruck, der in einer gelenkten Demokratie wie der unsrigen herrscht, in der zu Corona-Zeiten gerade mal noch die Hälfte der Bevölkerung angab, sich zu trauen, ihre politische Meinung frei zu äußern. Diese gelenkte Demokratie hat für die Kapitalherrschaft in der Tat einige Vorteile gegenüber einem autoritären Top-Down-System, in dem Gehorsam wie bei Putin auf expliziten Anweisungen basiert und nicht der Softpower unserer Zeitungshelden, welche die Menschen von sich aus dazu bringt, das der imperialen Bourgeoisie genehme zu fordern und zu unterstützen. Ja, auf dieser Seite, die ich da mal verlinkt habe, unter Nummer 55, glaube ich, Corona-Info oder so, dieses Corona-Netzwerk oder sowas, da gab es ein sehr interessantes Paper. Aber da war auch ein Artikel, wo diese Studie zitiert wurde, eine Umfrage zitiert wurde, dass eben nur noch 50% oder weniger der Deutschen sich trauen, frei und ohne Hintergedanken ihre Meinung so zu äußern, ihre politische Meinung. Und ja, ich glaube das schon. Ich würde da auch sagen, nee, ich traue mich nicht, beziehungsweise jetzt vielleicht durchs Podcasten. Da ist man dann vielleicht doch so selbstbewusst. Aber ganz ehrlich, wenn es um irgend so ein Thema, vor allem Corona auch, vor allem auch bevor ich mich hier so frei geredet habe, ja, wenn man so viel darüber redet, dann irgendwann spielt sich's doch ein. Spielt sich doch ein, was man da sagen kann. Aber davor hätte ich nicht, selbst mit meinen Eltern, selbst mit meiner Mutter, hätte ich nicht so frei darüber reden können und sagen, ja, Durchseuchung ist, hätte ich dann vielleicht gedacht, oh je, Durchseuchung, das klingt aber ganz schön schlimm. Auch wenn es doch eigentlich natürlich ist, irgendwie, dass ja manche sich anstecken, manche sich früher oder später anstecken. Eigentlich natürlich das Phänomen, die Ausbreitung eines Virus. Warum sollen wir da jetzt so groß eingreifen? Aber diesen Gedanken auszusprechen, das wäre dann doch wirklich zu viel. Da muss man doch irgendwie nochmal filtern und sagen, aber ja, es ist schlimm, schlimm, dass da Leute sterben. Schlimm, dieses Leben und dieser Tod. Es ist ja einfach infantil, was die Demokratie und ihr Diskurs hier ist. Mikrofonen, ja, da wollte ich jetzt natürlich nicht Stefan so kritisieren. Er ist natürlich weiterhin ein großes Vorbild, auch wenn er hier auf ganzer Linie versagt hat bei diesem Corona-Thema. Immerhin, ja, mit dem Aufwachen-Podcast und so weiter, das bewundere ich ja, sein Werk da. Und ja, deshalb natürlich nicht auf ihn bezogen hier, aber es gibt natürlich viele Unterstützer dieses Imperialismus, wie Sascha Lobo oder Böhmermann, genau, die sich hier eben auch klar gegen Russland positionieren. Aber egal. Ich finde das nur wichtig, was in diesem Artikel stand des Corona-Netzwerks, dass die wahre Elite sich von der Demokratie abwendet. Eigentlich eine gute Entwicklung. Also, dass die geistige Elite diejenigen, die noch wagen, für sich selber nachzudenken und Schlüsse zu ziehen und zu dem Schluss kommen, ja, aber das macht keinen Sinn mit der Corona-Politik, aber ich traue mich irgendwie nicht, das so auszudrücken. Aber die wenden sich von der Demokratie ab und sehen, oh, was ist das eigentlich für ein Saftland? Also da, wie kann das sein, bitte? Wie kann es so in die falsche Richtung laufen? Die ganze Herde schwenkt einfach mit und es läuft so jahrelang weiter. Nichts kann scheinbar diese Gewissheiten aufhalten, dass wir hier ein wirkliches Faktenfundament haben, dass wir hier auf einem stabilen Fundament stehen. Ja, genau. Dann aber weiter im Text. Diese gelenkte Demokratie also hat Vorteile in der Kapitalherrschaft, ja, deutlich angenehmer für die Bourgeoisie, so ein Land zu regieren, als ein Land wie Russland, wo es wahrscheinlich schon stimmt, was Stefan meinte, dass da eher noch auf expliziten Anweisungen basiert, alles noch nicht so eingespielt, sondern wirklich dieser Gehorsam, dieses Top-Down. Weiter. Ob sie allerdings zum Fortschritt und der Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu einem fröhlicheren, ausgeglicheneren und friedvolleren Zusammenleben beiträgt, bezweifle ich an dieser Stelle. Wir im imperialistischen Westen bekommen eben ein gewisses Maß an individuellen Freiheiten zugestanden, damit wir nicht zu hartnäckig bei den weltpolitischen Zusammenhängen nachbohren und uns die Frage stellen, wem dieses System dient und warum wir uns fügen und damit spielen sollten. Wir sind ja ganz gut gepampert und abgesichert. Da wollen wir jetzt nichts riskieren und diese angebliche Höhe unserer gesellschaftlichen Entwicklung in Frage stellen. Diese armselige Haltung basiert auf der Verabsolutierung des Nutzens. Niemand könne doch bezweifeln, dass wir einen Nutzen davon haben, wie diese marktwirtschaftliche Welt eingerichtet ist und dass der Nutzen für uns größer ist als in Ländern wie Argentinien, der Ukraine oder Russland, die es scheinbar einfach nicht auf die Kette kriegen, sich ein politisches System zu schaffen, das eine saubere marktwirtschaftlich gelenkte Demokratie garantieren würde, wodurch sie es doch mit ein bisschen Fleiß auch ganz leicht zu Wohlstand und materiellem Reichtum bringen können. Und hier endet dieser Text also mit einer kleinen Märchenerzählung. Ja, vom Fleiß, vom Wohlstand und einfach mal die Korruption besiegen in diesen Ländern. Ne? Dann, ja. Nun aber, wir brauchen also statt diesem Märchen die internationale Solidarität. Natürlich sind wir hier schon höher entwickelt in Deutschland, sowohl die technologischen Produktivkräfte als auch so das gesellschaftliche Zusammenspiel. Diese Bürokratie hat sich hier schon ganz gut eingespielt und in Russland funktioniert es wahrscheinlich noch nicht so. Kenne ich nicht wirklich dieses Land, aber ja, in solchen Ländern sicher gibt es da noch Probleme in der Verwaltung, in der Effizienz, aber da braucht es die Solidarität und zu sagen, ja, wir schauen hier nicht nur nach uns, sondern diese Revolution zielt natürlich auch auf die Weltrevolution, aber wenn sich das nicht durchsetzen lässt, lieber mal den Sozialismus in einem Land aufbauen, wie die Sowjets damals das gemacht haben, obwohl die das gar nicht so geplant hatten, sondern eher auch auf die Weltrevolution warten wollten. Aber okay, jetzt also gut, ich glaube, ich habe hier alles behandelt, was ich mir vorgenommen habe. Nun aber muss ich noch auf dieses Wort zurückkommen. Gepampert, ja. Das drückt es halt leider ganz gut aus, wie wir uns da fühlen. Und ja, ich finde es ja auch schade. Ich liebe doch meine Eltern auch, aber die gehören langsam dann auch dieser Generation an, der Fernsehzuschauer, der bald schon in die Rente eintretenden Babyboomer. Und die Windeln also sind ja nicht nur ein Thema für die Babys, sondern natürlich auch für die Alten, die da gepflegt werden, zum Beispiel von meiner Freundin, die da Altenpflegerin ist und diese Arbeit eben nicht so bezahlt bekommt, wie sich eigentlich gehört. Das war ja auch mein Punkt schon mal, wenn man nur 400 Euro an manche dieser Pflegekräfte zahlt, ja, dann ist vielleicht eine erhöhte Sterberate in den Pflegeheimen der logische Preis dieser Politik, dass dann dort mehr Leute an Corona sterben, weil es sich nicht so unter Kontrolle bringen lässt bei Leuten, die so überlastet sind und die da viel zu wenige sind für ihre Station. Und ja, also das ist dann halt diese Abwägung, wo man sagt, finanziell ist es uns einfach nicht so wichtig, uns um diese Alten zu kümmern. Aber okay. Das also. Jetzt werden es also noch viel mehr, wie Stefan auch sagte. Deshalb brauchen wir so viele Einwanderer, was ich eben bezweifle. Und sage, mit diesem Produktivitätsfortschritt wird es auch so ganz gut gehen. Klar, Einwanderer aus ethischen Gründen zu sagen, ja, diese Weltbrände und Kriege sind auch von uns mit verursacht und von diesem System. Daher auch sagen, wie viele können wir denn aufnehmen und da Maßstäbe erarbeiten, aber eben nicht aus dieser Arbeitsmarktperspektive, denn der Produktivitätszuwachs Jahr für Jahr kann ein Arbeiter ja mehr Rentner versorgen. Wenn die Produktivität immer weiter steigt, was sie jetzt eben immer noch tut, auch wenn es nicht mehr so schnell ist wie früher eben zu Zeiten der Industrialisierung oder ja, trotz dieser Robotisierung, die jetzt in aller Munde ist oder KI. Ist es eben eigentlich ein Witz, was da an Innovationen stattfindet durch KI? Genau, aber trotzdem ändert es nichts daran, dieser Produktivitätszuwachs. Eigentlich wäre es möglich, auch diese ganzen Rentner zu versorgen, aber das ist jetzt hier nicht mein Thema, sondern das gepampert sein, ja. Das in einer Gesellschaft, die so alt ist, wo das Durchschnittsalter steigt, weil die Babyboomer in Rente gehen. Da ja, passt sich natürlich auch die politische Kultur an diejenigen an, weil das diejenigen sind, die das Kapital haben, die am mächtigsten sind, ihr ganzes Leben gespart haben und nach denen richtet sich das, was in den großen Medien verkündet wird und was die Politiker dann für Reden halten und dafür Ziele und Werte anführen. Und diese Leute wollen also einfach nur gut gepampert sein. Und das meine ich ja gar nicht böse. Ja, ist ja im wörtlichen Sinne so, dann, wenn man so älter ist, gar, klar, dann schon wirklich im pflegebedürftigen Bereich, da ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Pamperung. Aber auch schon davor, glaube ich, ist dieses Mindset eben so. Und das ist ja nicht schlimm. Nur müsste man hier überlegen, ob diese Demokratie dann wirklich noch so funktional ist. Wenn diese Leute, die hier ihr Arbeitsleben schon zum Großteil hinter sich haben und jetzt einfach nur noch in Ruhe das genießen wollen und dass ihnen dann nichts weggenommen wird und sich einfach nichts ändert an dem Zustand wie jetzt und man da einfach gut abgesichert ist gegen alles und diese Pamperung, also. Genau, und dann diese Verabsolutierung des Nutzens. Die guten Amerikaner würden doch im Zweifel schon diese Russen, diese zwielichtigen Russen vermöbeln. Und das ist die Klammer hier zum Beginn des Textes. Viel komplizierter wird es auch nicht mehr. Das ist schon recht simpel und recht wahr, diese Wahrheit, wie die Welt funktioniert. Das ist schon, glaube ich, wie diese Medienlogik jetzt funktioniert im neuen Kalten Krieg. Und ja, ich wollte mich hier einfach freireden, wie gesagt, den Putin einfach mal einen bösen Mann sein lassen. Ja. Und ich glaube, hier habe ich es einigermaßen geschafft und kann hier sagen, ja, genau. An der Stelle muss ich mich dann langsam in Richtung Schlusspunkt vorhangeln. Hier habe ich sogar noch das Buch von Marlon Grohn gefunden. Das ist so schön. Vielleicht kann ich hier am besten einfach mal noch ein bisschen weiterlesen. Immer wieder hatte ich ja auch Bedenken, ob ich da alles richtig verstehe. Aber er hatte mir ja auch bestätigt, einmal in einer Rückmeldung, dass ich alles verstanden habe. Aber darauf kommt es ja auch nicht an, sondern das jetzt richtig einzusetzen als Werkzeug in diesem Klassenkampf, den ich hier betreibe im Podcast. Und hier kann ich einfach noch mal ein bisschen reinlesen auf Seite 234. Einerseits also bezieht der Stalinismus. Interessant eigentlich. Vielleicht muss ich doch lieber weiter vorne anfangen. Ja, das hier ist brachial, weil dieses Wort ja auch vorkam. Die als Seite 229. Punkt 25, also dieser 32 Thesen zum Stalinismus. Die als notwendig erkannte Brachialität des Stalinismus ist letztlich als eine Maßnahme des Mitgefühls mit allen zu verstehen. Über die Menschheit lässt sich nicht anders als mit Mitleid sprechen. Peter Hax. Der Stalinist hat kein Menschenbild, sondern einen Begriff von Menschen und damit eine objektive, materialistische, also begrifflich durchdrungene Auffassung und Konzeption von Menschheit. Seine Mittel zur Erforschung der Entwicklungsmöglichkeiten und Fähigkeiten derselben sind die Geschichtswissenschaft, die marxistische Dialektik und die philosophische Anthropologie. Mitnichten die romantische Vorstellung irgendeines zutiefst humanen Kerns im Menschen oder sonstigen Psychologengequatschs, der qua Revolution nur noch aus den einzelnen Leuten hervorzuzaubern sei, damit das Paradies auf Erden geschaffen werden könne. Wenn ohnehin Zwang herrscht, weil zunächst nur gezwungen werden kann, wo fortschrittliche Entwicklung sich durchsetzen soll, zieht der Stalinismus den Zwang zum Richtigen, dem Zwang zum Falschen schlicht vor. Der Vorwurf, man treibe autoritäre Politik, läuft also mithin ins Leere. Autoritäre Politik, das ist nichts anderes als Machtausübung. Und den Stalinisten interessiert keine Kritik der Macht, sondern tatsächlich die Erlangung der Macht. Genau, die Erlangung und diese Brachialität des einen durch die Brachialität des Richtigen zu ersetzen. Dieser sozialistischen Dogmen also. Bedenken dahingehend, es könne sich dadurch im Sozialismus eine autokratische Schicht herausbilden, die durch zunehmende Macht vor Arroganz strotzt und keinerlei kritische Selbstreflexion mehr zu leisten vermag, können entkräftet werden. Im Stalinismus ist seine eigene Kritik schon dialektisch aufgehoben und also als Gesonderte nicht mehr nötig. Selbstkritik war immer eine der hervorstechendsten Tugenden der Bolschewiki. Auch dahingehend brauchen wir also keine Ratschläge irgendwelcher Phantasten. Pluralismus belebt die Meinungsbildung, sagt der bürgerliche Freund des demokratischen Relativismus und des pluralistischen Wissenschafts- und bildungsfeindlichen Meinungsstumpfsinns. Absolutismus belebt die Wahrheitsbildung, weiß der Stalinist, der das Grauen der Meinung und das diese befördernde Elend des Pluralismus als den größten Klotz am Bein des Fortschritts erkannt hat. Wo Meinung notwendig nur noch Reflex der falschen Verhältnisse und also höchstens zufällig einmal richtig sein kann, muss Pluralismus von Seiten der bolschewistischen Vernunft durch Bildung, die natürlich zunächst nur mittels autoritärer Verordnung durchsetzbar ist, ersetzt werden. Meinung durch Bildung ersetzen. Denn die Herrschaft der kommunistischen Vernunft, das bedeutet einfach erstmal ganz grundsätzlich und universalistisch, dass die Dummen nichts mehr zu sagen haben. Diese Dummen wie Habeck, also die entmachten. Gut, genau. Dann überspringe ich einen kurzen Teil, aber weiter hier in Kapitel 26. Es wurde davor also gesagt, ja, man wirft Lenin und Stalin vor, Marx nicht richtig interpretiert oder verstanden zu haben. Nun aber Grund zu diesem Vorwurf einiger linker Kommunisten gegenüber den Bolschewiken. Mal davon abgesehen, dass das nicht stimmt, wird hier Lenin, Stalin und der SED also zur Last gelegt, aufgrund fehlerhafter Marx-Lektüre den Kapitalismus nicht richtig verstanden zu haben, wo sie diesen doch erfolgreich abschafften und den Sozialismus aufbauten. Die Gegenpositionsbezieher, Marxologen und Linksradikalen indessen können vor lauter Kapitalkritik keinen Sozialismus mehr aufbauen. Diese Utopisten verstehen nicht, dass die Leute nicht verstehen. Sie verwechseln den materiellen Stand der Produktivkräfte mit deren geistigem Stand. Das ist ihr Dilemma, welches sie folgerichtigerweise gegen den Stalinismus aufbringt. Denn dieser hat begriffen, dass die Erwartung, Massen könnten begreifen, blanke Romantik ist, weil notwendig falsches Bewusstsein herrscht und Herrschaft, weil sie materielle ist, nur materiell und nicht etwa qua Aufklärung gestürzt werden kann. Denn im Kapitalismus ist das falsche Bewusstsein impermeabel. Es wird geändert, indem geändert werden zunächst die Machtverhältnisse, danach die Eigentumsverhältnisse, zum Schluss das Bewusstsein. Peter Hax, Zitat von Peter Hax war das. Okay, das war jetzt in Klammer. Weiter in diesem Satz. Vielleicht nochmal von vorne dieser Satz. Denn dieser, der Stalinismus, hat begriffen, dass die Erwartung, Massen könnten begreifen, blanke Romantik ist, weil notwendig falsches Bewusstsein herrscht und Herrschaft, weil die materielle ist, nur materiell gestürzt werden kann. Wie sich überhaupt linke politische Romantik durch die Illusion auszeichnet, man könne Ziele erreichen, ohne den Weg dorthin zu bestreiten. Man will den Kommunismus, aber ohne den notwendigen Weg des Sozialismus und dessen Aufbau zu gehen. Man will die Revolution, aber ohne den Kapitalisten ein Haar zu krümmen. Kurz, man will, aber mehr auch nicht. Hier ist der Wille, aber ohne Weg. Was heute konkret von abstrakter Kapitalismuskritik ohne tatsächlicher bolschewistischer Veränderungsabsicht zustande gebracht wird, lässt sich anhand von Leuten wie Papst Franziskus, Klammer, dieses Wirtschaftssystem tötet, Zitat von ihm, in Augenschein nehmen. Der zeigt, dass es selbst in seiner Machtposition keinerlei Folgen hat, wenn man das System immanent kritisiert. Genau. Wir brauchen also eine transzendente Kritik, die darauf hinwirkt, hinarbeitet, mit diesem System zu brechen und sich das ganz andere vorzustellen und dann auch aufzuwarten. Aber nicht so immanent zu sagen, ja, wie Papst Franziskus, dieses System ist böse, aber er selber ist ja eigentlich in einer Machtposition. Könnte ich hier sagen, dann transzendieren wir das, schaffen wir ganz andere Strukturen im Vatikan. Es soll die erste sozialistische Weltrepublik werden und damit sich die Revolution so ausbreitet, wie diese Befreiungstheologie natürlich in Südamerika verbreitet ist, die revolutionäre Theologie auf dem Marxismus basierend, der auch meine Freundin anhängt und sich auf Basis dieser Theologie hat taufen lassen. Aber ja, natürlich für einen Franziskus ist das nicht so attraktiv, sondern er ist ja hier schön gepampert, schön eingebettet im alten Europa und da halten die Leute schön an den alten Gewissheiten fest. Ist das schön? Diese materiellen Produktivkräfte sind also diese Gadgets, diese Devices, ja, die sind so hochentwickelt und deshalb denken wir, ja, komm, die geistigen, die Produktivkräfte müssen denen doch irgendwie ähnlich gleichgeordnet sein, daher kann es nicht so schlecht sein, was wir hier für ein politisches System haben, für ein juristisches, für ein Grundgesetz, das muss ja irgendwie schon so, ne, muss schon irgendwie so passen. Und diese Leute, die Gegenpositionierer, die Marxologen, verstehen einfach nicht, dass die Leute nicht verstehen. Dass es keine Hoffnung gibt, unter diesen Bedingungen die Leute zum Verstehen zu bringen, sondern wir müssen erstmal materiell dieses System ändern. Erstmal die Machtverhältnisse, stand da, dann die Eigentumsverhältnisse und dann ist das Bewusstsein. Also vom Sein zum Bewusstsein. Erstmal das Sein verändern, dieses konkrete materielle Sein, wo ich sage, ja, vorher, vor diesem Krieg in Russland, dieser Atomdrohung, war mir das mit dem Materialismus auch immer ein bisschen suspekt. Was soll dieses Material sein? Aber dann ist mir klar geworden, klar, man kann so einfach sterben, dann wird es vorbei. Das ist dieses Materielle, dass man eben darauf angewiesen ist, auf Wasser, Nahrung und eben diese Strahlung also schnell zersetzen würde. Ja, dass dieses Materielle, die materielle Basis des Lebens und diese ganzen Güter, die uns durch Kapitalmittel zugestanden werden. Deshalb ist das Kapital also auch etwas Materielles, beziehungsweise verschiedene Ausformungen. Die Produkte sind auch nur eine andere Ausformung des Kapitals, haben einen Marktwert, den man dann wieder auf eBay versilbern kann und wieder flüssig machen kann. Genau. Also erstmal das Materielle ändern, danach werden die Bewusstseine geändert. Aber eben nicht vorher, vor der Revolution, schon die Leute überzeugen und sagen, ja, schau mal, so funktioniert das mit dem Kapitalismus, das ist ganz schlimm. Nein, das ist vergeudete Zeit. Denn das ist vielleicht erfolgreich, die Überzeugungsarbeit, aber dann kommen ja schon wieder diese imperialistischen Medienkonzerne und verblöden und vergiften das Bewusstsein der Massen. Was soll man da machen? Da kann man nicht auf eine breite Aufklärung dringen oder hoffen, sondern nur auf kleine revolutionäre Zirkel. Leute, die sich schon immunisiert haben gegen diesen Medienterror an toxischen Informationen und Fakten, sogenannten Fakten. Genau, die schon so weit sind in ihrer Aufklärung und sagen, ja, aber irgendwie müssen wir angehen gegen den Kapitalismus. Ich will mich verschwören, will teilnehmen an dieser Gegenverschwörung, gegen die Verschwörung der Idioten, jetzt also die Verschwörung der Klugen, die sagen, nee, mit dieser Kapitalherrschaft kann es kein fröhliches Leben geben. Lieber noch stelle ich mich in den Kampf dagegen, egal wie unrealistisch das sein mag oder wie lange wir dazu brauchen werden, diesen Kampf zu führen und zu gewinnen. So, ja, und ich glaube, an dieser Stelle kann ich dann langsam abbrechen und der Folge geht es dann um diese Frage des Argumentierens. Marlon Kunz schätzt also das Argumentieren nicht so sehr, sondern sagt lieber mal was erklären. Und so auch ich hier im Podcast will euch nicht überzeugen, sondern nur meine Position erklären und darlegen. Was haben wir hier noch? Da, wo ich vorher ansetzen wollte, war ja eine andere Stelle, etwas weiter hinten. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo. Aber ist auch egal, da können wir ein andermal weitermachen. Genau, weil ich hier Jauchegrube der öffentlichen Meinung. Aber gut, damit können wir die nächsten Male dann schön weitermachen. Das ist ja wirklich sehr ergiebig hier, dieses Buch. Natürlich ist es so, Thilo, der Weise, Thilo Jung im Aufwachen-Podcast sagte, dass man sich auch keine Götzen machen sollte. Klar beziehe ich mich hier viel auf Marlon Kunz, weil er mich so beeindruckt hat. Aber auch mit Flassbeck, in Bezug auf Flassbeck, sagte Thilo das. Klar, auch Flassbeck ist immer sehr entschlossen in seinen Meinungen und Polemiken. Und mir gefällt das einfach, solche Autoren, die so schreiben. Ja, oder auch Hunter Thompson, dieser amerikanische Journalist, der hier auch seinen eigenen Stil geprägt hat im Journalismus. Auch da sage ich einfach, dieses Rebellische gefällt mir hier. Immer dagegen zu sein, wie ich sagte, immer zu protestieren als Protestant. Naja. Gut, mit diesen Worten kann ich mich dann, glaube ich, wirklich langsam verabschieden. Hier hatte ich natürlich noch diese Stelle von Julio Cortázar. Mit der Realitätssättigung rausgesucht. Aber die hatte ich ja schon mal vorgelesen. Nur noch mal kurz, weil wir jetzt eben in dieser Situation der Realitätssättigung drin sind. Lese ich es am besten nochmal vor, damit man weiß, was man da vor sich hat jetzt. Also mit dieser Krise der Ukraine, dieser neue Krieg zusätzlich zu den anderen Kriegen, die schon toben auf der Welt. Ja, auch dieser Krieg ist wichtig, sollte man nicht relativieren, indem man sagt, ja, aber da in Somalia oder so auch. Ja, ist nur wichtig, da ein realistisches Gesamtbild zu haben. Das auch Thema hier im Buch in Rajuela, wo Horacio sagt, ja, wie ist das statistisch gesehen, sind gestern Abend 3000 Menschen in Japan wegen einem Erdbeben umgekommen, soll ich mich nicht darüber mehr traurig sein, mehr Mitgefühl empfinden, als jetzt das, was mir heute passiert oder was hier einem Freund zugeschossen ist. Ich weiß nicht, es sind schwierige Fragen, es ist aber trotzdem so, dass wir ja nicht zufrieden sein können, wenn wir wissen, in einem Gefängnis um die Ecke, da werden Leute gefoltert oder ermordet, die nicht ermordet werden sollten. So irgendwie hieß es da im Buch, eine Überlegung von Horacio, ja, dann könnte man den schönen Tag auch nicht mehr so genießen, wenn man weiß, was da um die Ecke los ist in diesem Gefängnis. Und ja, ich glaube, so ist es schon auch jetzt mit der Ukraine. Das ist jetzt auch ein bisschen näher dran und die Menschen da sind ein bisschen ähnlicher als wir vom Aussehen her, als Menschen, wo sonst immer so Krieg ist. Und ja, das ist ja nicht schlimm, dass einem das dann dass einem das einfach näher ist. Trotzdem bleibt die Aussage von Badiou eigentlich richtig. Was interessiert uns dann noch, wie weit dieser andere entfernt ist, wenn wir da mitfühlen wollen? Sollte es eigentlich egal sein, wo dieses Leiden stattfindet? Oder wie dieser andere aussieht. Nun, hier lese ich aber rein in dieses Buch Rajuela, Seite 196. Klarheit ist eine intellektuelle Forderung, nichts weiter. Es wäre großartig, wenn wir am Rande der Wissenschaft und der Vernunft klar wissen, klar verstehen könnten. Und wenn ich sage, es wäre großartig, wer weiß, ob ich nicht eine Idiotie sage. Der einzige Rettungsanker ist wahrscheinlich die Wissenschaft, das Uran 235 und solche Sachen. Aber außerdem muss man leben. Ja, sagte die Maga, die Kaffeeeinguss. Außerdem muss man leben. Begreif doch, Ronald, sagte Oliveira und drückte sein Knie. Du bist viel mehr als deine Intelligenz, das ist bekannt. Diese Nacht zum Beispiel, das, was uns jetzt gerade geschieht, hier, ist wie eines dieser Bilder von Rembrandt, wo nur ganz wenig Licht in einem Winkel schimmert. Und es ist kein physisches Licht, nicht das, was du in Ruhe als eine Lampe erkennst und bezeichnest, mit so und so viel Watt und Glühbirnen. Das Absurde ist, zu glauben, wir könnten die Gesamtheit dessen, was uns in diesem oder in einen beliebigen Augenblick ausmacht, erfassen und sie intuitiv als etwas Zusammenhängendes verstehen, als etwas Annehmbares, wenn du willst. Jedes Mal, wenn wir in eine Krise eintreten, herrscht die totale Absurdität. Du musst begreifen, dass die Dialektik die Schränke nur in Momenten der Windstille aufräumen kann. Du weißt recht gut, dass wir auf dem Höhepunkt einer Krise immer impulsiv vorgehen, umgekehrt zum Vorhersehbaren, und die am wenigsten erwartete Ungeheuerlichkeit begehen. Und in genau diesem Moment, könnte man sagen, erfolgt so etwas wie eine Realitätssättigung. Meinst du nicht? Die Realität überstürzt sich, sie zeigt sich in ihrer ganzen Kraft, und ausgerechnet da liegt unsere einzige Möglichkeit, ihr zu begegnen, darin, dass wir auf die Dialektik verzichten. Es ist die Stunde, wo wir einen Schuss auf einen Kerl abfeuern, über Bord springen, ein Röhrchen Gardinal nehmen, wie Guy, den Hund von der Kette lassen, ein Stein sind, der ins Rollen gekommen ist. Die Vernunft dient uns nur dazu, die Realität zu sezieren, wenn Ruhe herrscht, oder ihre künftigen Stürme zu untersuchen, niemals um eine augenblickliche Krise zu beheben. Aber diese Krisen sind wie metaphysische Manifestationen, ein Zustand, der vielleicht, hätten wir nicht den Weg der Vernunft eingeschlagen, der natürliche und übliche Zustand des Pithecanthropus erectus wäre. Es ist erst sehr heiß, pass auf, sagt die Maga. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass diese Krisen, die die meisten Leute für skandalös und absurd halten, dazu da sind, das wirklich Absurde zu zeigen. Die Absurdität einer geordneten und ruhigen Welt mit einem Zimmer, wo verschiedene Typen früh um zwei ihren Kaffee trinken, ohne dass das den geringsten Sinn hätte, es sei denn einen hedonistischen, weil es so angenehm ist, an diesem kleinen Baumofen zu sitzen. Wunder habe ich nie für absurd gehalten. Das Absurde ist das, was ihnen vorangeht und das, was ihnen folgt. Und trotzdem, sagte Grigorovius sich räkelnd, il faut tenter de vivre. Voilà, das reicht dann ja. Man muss versuchen zu leben. Und so auch ich und sage hier, was er sagt, ist sehr, sehr schön. Diese Krise, dass das eigentliche, wie ich vorhin meinte mit Leverkusen, dass das eigentliche verliert und merkt, mein Gott, jetzt bin ich in der Krise. Jetzt. Ach. So auch mit dem Kommunismus, der hat auch verloren, aber das ist ja nur ein vorübergehender, eine Niederlage, die ja jetzt eine gewisse Auszeit bedeutet eine Sammlung der Kräfte, damit wir hier auf europäischem Boden auch weitermachen werden. Muss ich ganz klar sagen, diesen Defätismus zurückdrängen, der mich da letztes Mal übermannt hat. Klar, nach der Rückkehr von den heißen südamerikanischen Territorien, wo das Blut noch eher mal hochkocht, wie man sich eine Revolution vorstellen kann. Aber trotzdem, auch hier auf europäischem Boden wird der Sozialismus zurückkehren, sage ich ganz klar. Und dafür arbeite ich. Und auch ihr könnt hier mitarbeiten, indem ihr heute einfach mal nachlasst in eurer Unterstützung des Kapitalismus. Euch einfach ganz brav sagt, nein, vielleicht mache ich nichts aktiv gegen dieses System, aber einfach mal so passiv für mich in Gedanken löse ich mich davon, kopple mich davon ab, von der großen Gewissheit, dass nur mit dieser Art zu wirtschaften würde unser Überleben irgendwie garantiert werden und die Würde, dass wir hier so schön in Frieden und Wohlstand leben können. Nein, könnt ihr euch einfach mal sagen, nein, ich glaube nicht mehr dran an diese große Gewissheit. Lass mir das. Ich kündige diesem marktwirtschaftlichen System meine Gefolgschaft. Und das könnt ihr ganz im stillen Kämmerlein machen und dadurch schon was Großes bewegen. Und das sage ich euch hier von meiner Warte aus, von meinem Platz, an den ich also zurückgefunden habe, hier in Deutschland. Deutschland, diesem schönen Land, das jetzt natürlich viel schöner noch wird im Frühling, Und mit diesen optimistischen Aussichten wünsche ich euch einen guten Schlaf. Und dann bis zum nächsten Mal.